Friedrich Hebbel, Anna. Himmelblau und milde die Luft, Blumen voll von Tau und Duft, und am Abend Tanz und Spiel, das ist mehr als allzu viel. Lustig sang dies an einem hellen Sonntagmorgen Anna, die junge Magd, während sie zugleich aufs Fleißigste mit Reinigung der Küchen- und Milchgeschirre beschäftigt war. Da ging im gründamastenen Schlafrock der Freiherr von Eichenthal, in dessen Diensten sie seit einem halben Jahre stand, an ihr vorüber. Ein junger, verlebter Mann, voll Hypochondrie und Grillen.
»Was soll das, Gejohle?«
herrschte er, indem er vor ihr stehen blieb, ihr zu.
»Sie weiß, dass ich keine Leichtfertigkeiten leiden kann.«
Anna erglühte über und über. Sie erinnerte sich, dass der gestrenge Herr sie vor einigen Abenden in der Gartenlaube gern leichtfertig gefunden hätte. Sie hatte ein scharfes Wort auf der Zunge, griff aber, es mit Gewalt unterdrückend, nach einer weiß-porzellänenen Suppenterrine und ließ diese, in heftigem Kampf mit der ihr eigenen Unerschrockenheit begriffen, zu Boden fallen. Das kostbare Geschirr zerbrach. Der Freiherr, der bereits einige Schritte vorwärts getan hatte, kehrte zornglühenden Gesichts um.
»Was?« rief er laut aus und trat dicht vor das Mädchen hin. »Will sie, Tückmäuserin, an meiner Mutter Küchengerätschaften ihr Mütchen kühlen, weil ihre Verstocktheit es ihr nicht erlaubt, einen wohlverdienten Vorwurf ruhig hinzunehmen, wie sich's geziemt?«
Und damit gab er ihr rechts und links scheltend und tobend Ohrfeigen, während sie ihn, erstarrend wie ein Kind, der Sprache, ja fast der Sinne beraubt, in der einen Hand noch den Henkel der Terrine haltend, die andere unwillkürlich gegen die Brust drückend ansah. Aus diesem an Ohnmacht grenzenden Zustand wurde sie erst durch das spöttische Gelächter des Kammermädchens Friederike erweckt, die, gefälliger wie sie, es sich gern gefallen ließ, dass der Freiherr lüstern tändelnd sie in die Wangen kniff und mit ihren Locken spielte. Höhnisch schaute die freche Dirne zu ihr hinüber und rief ihr zu:
»Das gibt guten Appetit für die Kirmse, Jungfer Männerscheu!«
Der Freiherr aber stemmte, laut lachend, die Arme in die Seite und sagte:
»Lass sie sich das Gelüste nach Tanz und Spiel nur vergehen. Ich nehme die von meiner Mutter erteilte Erlaubnis zurück. Sie soll das Haus hüten.«
»Gibt's denn heute nichts für sie zu tun?«
fuhr er mit sich selbst ratschlagend fort. Friederike flüsterte einiges.
»Richtig!« rief er überlaut. »Sie soll Flachs hecheln, bis spät in die Nacht. Hört sie's?«
Anna, in gänzlicher Verwirrung, nickte mit dem Kopf und sank dann kraftlos auf die Knie, ergriff aber zugleich instinktartig ein messingenes Gefäß und begann, während ihr die Tränen heiß und unaufhaltsam aus den Augen drangen, es blank zu scheuern. Da ging der Gärtner, der ihr, frisch und blühend wie sie war, längst aber vergebens nachgestellt und den vorigen Auftritt von ferne angesehen hatte, an ihr vorbei, grüßte sie und fragte hämisch, wie es ihr gehe.
»Oh, oh«, stöhnte sie, krampfhaft zusammenzuckend, sprang auf und packte den hohen sprechenden Buben bei Brust und Gesicht.
»Rasende«,
rief er erschreckend und stieß sie, sich ihrer mit aller Manneskraft erwehrend, zurück. Sie, als wüsste sie selbst nicht, was sie getan, starrte ihm nach, mit weit aufgerissenen Augen, dann, wie sich besinnend, ging sie wieder an ihre Arbeit, die sie ununterbrochen, nur zuweilen unbewusst laut aufseufzend fortsetzte, bis man sie mittags zum Essen in die Küche rief. Hier sah sie sich empfangen von lauter schadenfrohen Gesichtern und von mehr oder minder unterdrücktem Gelächter und Gekicher, welches, da sie mit brennenden Wangen auf ihren Teller niederblickte und zu allen reichlich vorgebrachten Anspielungen kein Wort sagte, immer stärker und rücksichtsloser ward. Die Mägde, teilweise schon im Putz, neckten sich in unverkennbarem Bezug auf sie gegenseitig mit den Liebhabern, die sie gefunden hatten oder zu finden hofften. Und der breitnasigste Küchenjunge, durch Großknecht und Kutscher mit Augenzwinkern zu dieser Frechheit aufgemuntert, fragte Anna, ob er nicht ihre rotgeblümte Schürze sowie den bunt bebänderten Hut, den des Majors bedienter Friedrich ihr zur Weihnacht geschenkt, leihen dürfe. Und er hoffe, sich ein Mädchen, dem es an Putz fehle, dadurch geneigt zu machen.
»Bube«, rief sie aus mit blassen, bebenden Lippen, Ich will dir, wenn du krank liegst und von niemandem beachtet wirst, keine Milchsuppen wieder kochen.«
Schob ihren Teller zurück und ging, die leeren Wassereimer ergreifend, um sie, wie es ihr zukam, frisch aus dem Brunnen zu füllen, hinaus.
»Pfui«, sagte Johann, ein alter Diener, der im Dienst seines Vaters grau geworden bei dem Freiherrn von Eichenthal das Gnadenbrot genoss. »Es ist Unrecht, der Dirne Essen und Trinken durch gallichte Reden zu verderben.« »Ei«, versetzte der Gärtner, »der schad's nicht. Sie ist so hochmütig, seit der Friedrich, der dünnleibigte Speichellecker, hinter ihr herläuft, als ob ein Edelmann angebissen hätte.«
»Hochmut kommt vor dem Falle«, sagte Liese,
die kleine dralle Köchin, mit einem zärtlichen Blick auf den phlegmatischen Großknecht.
»Wisst ihr, dass sie sich schnürt?«
»Warum auch nicht hochmütig?« sagte der Kutscher. »Ist sie doch des Schulmeisters Tochter?« Friederike, das Kammermädchen, trat mit erhitztem Gesicht in die Küche.
»Ist die Anna nicht hier?«
fragte sie, sich die Stirn mit dem seidenen Taschentuche trocknend.
»Der gnädige Herr hat sich eben zu Bett gelegt. Er war sehr spaßhaft.«
Hier hustete sie, weil die anderen sich mit bedeutenden Blicken ansahen und lachten.
»Und ich soll ihr sagen, dass sie gleich mit dem Flachshecheln beginnen und«,
dies setzte sie eigenmächtig hinzu, »vor 10 Uhr nicht Feierabend machen soll.« »Ich will's ihr schon ausrichten, Rike«, versetzte Liese. Friederike tänzelte wieder fort.
»Ob die sich nicht auch schnürt?« fragte der Großknecht.
»Psst, psst«,
wisperte Johann und klimperte verlegen mit seiner Gabel auf dem Teller. Anna trat mit ihrer Tracht Wasser in die Küche.
»Anna«, begann Liese geschäftig, »ich soll dir sagen?«
»Ich weiß schon Bescheid«, erwiderte Anna trocken in festem Ton. »Ich bin dem Boten begegnet. Wo hängt der Schlüssel zur Flachskammer?«
»Drüben am Nagel«,
versetzte die Köchin und zeigte mit dem Finger auf die Stelle. Anna, gelassen, weil im Innersten zerschlagen, nahm den Schlüssel und ging, während die übrigen sich zu ihren Koffern begaben, um dort vor einem Dreigroschenspiegel den Anzug zu vollenden, hastig in die Flachskammer, deren Fenster auf Schlosshof und Landstraße hinausgingen. Sie setzte sich, das Gesicht gegen die Fenster gewendet, so, dass sie alle Fröhlichen, die aus dem Dorfe auf die Kirmse zogen, sehen und ihre muntern Gespräche hören konnte, an die Arbeit, die sie in dumpfer Emsigkeit begann und, wenn sie auch zuweilen in unbewusstes Hinbrüten versank, doch sogleich aus diesem wie vor Schlangen- und Tarantelstich, schreckhaft auffahrend, mit verstärktem, ja unnatürlichem Eifer fortsetzte. Nur einmal während des ganzen langen Nachmittags stand sie von ihrem niedrigen, harten Blockstuhl auf. Und zwar, als ihr Mitgesinde auf bequemem, von raschen Pferden gezogenen Leiterwagen den Schlosshof hinunterjagte. Aber laut auflachend, wie zu eigener Verspottung, setzte sie sich wieder nieder und trank, obwohl sie in all der Hitze und all dem Staub durstig ward, dass ihr die Zunge am Gaumen klebte, nicht einmal den Kaffee, den ihr um 4 oder 5 Uhr die alte Brigitte, die bei einer Gelegenheit wie die heutige für die Mägde das Haus zu hüten pflegte, mitleidig gebracht hatte. Als die Nacht allmählich hereinbrach, ging sie, ohne sich die wild ums Gesicht herunterhängenden Locken zurückzustreichen, in die Küche, wo sie, auf Brigittens freundliche Einladung, dort zu bleiben und eine leckere Pfanne voll gebratener Kartoffeln mit ihr zu verzehren, nichts erwidernd ein Licht aus dem Lichtkasten nahm und sich dann mit diesem, es mit darüber gehaltener Hand vor dem Zugwind schützend, in die Flachskammer zurückbegab. Nicht lange dauerte es, so klopfte es bei ihr ans Fenster, und als sie die Tür öffnete, trat Friedrich, über und über schwitzend, mit Hast herein.
»Ich muss doch sehen«, sagte er, fast außer Atem und sich die Weste aufreißend, »sie flüstern allerlei.«
»Du siehst«, erwiderte Anna schnell, dann aber stockend und steckte ihren Busenlatz, der sich etwas verschoben hatte, fest.
»Dein Herr ist ein Hundsfott«, brauste Friedrich auf und knirschte mit den Zähnen.
»Ja, ja«, sagte Anna.
»Ich mögt ihm begegnen drüben am Abhang«, rief Friedrich. »Oh, es ist entsetzlich!«
»Wie heiß bist du«, sagte Anna, indem sie sanft seine Hand fasste. »Hast du schon getanzt?«
»Wein habe ich getrunken, 5, 6 Gläser«, versetzte Friedrich. »Komm, Anna, zieh dich an. Du sollst mit, jedem Teufel zum Trotz, der sich dreinlegen will.« Nein, 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 sagte Anna. Ja, doch, fuhr Friedrich auf und legte seinen Arm um ihren Leib. Doch, ganz gewiss nicht, erwiderte Anna leise, ihn innig umschlingend. Du sollst, ich will's, rief Friedrich und ließ sie los. Anna ergriff, ohne etwas zu antworten, die Hechel und sah vor sich nieder. Willst du oder nicht? Drängte Friedrich und trat dicht vor sie hin. Wie könnt ich? Entgegnete Anna, indem sie ihm vertrauensvoll in die Augen sehend ihre Hand aufs Herz legte. Gut, gut, rief Friedrich. Du willst nicht? Gott verdamme mich, wo ich dich wiedersehe. Wie rasend stürzte er fort. Friedrich! Schrie Anna ihm nach. Bleib doch, bleib einen Augenblick. Horch, wie der Wind braust. Sie wollte ihm nacheilen. Da streifte ihr Kleid das niedrig auf einen Eichenklotz gestellte Licht. Es fiel herunter und entzündete den schnell in mächtiger Flamme auflodernden Flachs. Friedrich, von Wein und Zorn berauscht, zwang sich, wie dies in solchen Augenblicken wohl geschieht, ein Lied zu singen, während er in die sehr unfreundlich gewordene Nacht hinausschritt. In wilder Lustigkeit drangen die wohlbekannten Töne zu Anna hinüber. »Ach, ach«, seufzte sie aus tiefster Brust. Da erst bemerkte sie, dass die Kammer schon halb in Feuer stand. Mit Händen und Füßen schlagend und tretend warf sie sich in die gefräßigen Flammen, die ihr heiß und brennend entgegenschlugen und sie selbst verletzten. Dann rief sie, Friedrichs Stimme verklang eben in weiter Ferne in einem letzten Hallo, »Ei, was lösch ich? Lass, lass!« und eilte, die Tür mit Macht hinter sich zuwerfend, mit einem grässlichen Lachen hinaus, unwillkürlich den nämlichen Weg durch den Garten einschlagend, den Friedrich gegangen war. Bald aber, auf einer Wiese, die zunächst an den Garten stieß, sank sie kraftlos, fast ohnmächtig zusammen und drückte, laut stöhnend, ihr Gesicht ins kalte, nasse Gras. So lag sie lange Zeit. Da ertönten dumpf und schrecklich von nah und von fern die Not- und Feuerglocken. Sie richtete sich halb auf, doch sah sie sich nicht um. Aber über ihr war der Himmel blutrot und voll von Funken. Eine unnatürliche Wärme verbreitete sich von Minute zu Minute zunehmend. Geheul und Gebrause des Windes, Geprassel der Flammen, Wehklage und Geschrei. Sie legte sich wieder der Länge nach am Boden nieder. Ihr war, als ob sie schlafen könne. Doch schreckte sie im nächsten Augenblick aus diesem dem Tode ähnlichen Zustand die Rede zweier Vorübereilenden wieder auf, von denen einer ausrief, »Herr Jesus, es brennt schon im Dorf!« Jetzt, mit Riesenkraft, raffte sie sich zusammen und eilte mit fliegenden Haaren in das hart an die brennende Seite des Schlosses stoßende Dorf hinunter, wo die leicht feuerfangenden Strohdächer bereits an mehr als einer Stelle in lichten Flammen aufschlugen. Immer gewaltiger erhob sich der Wind. Die meisten Einwohner, Kinder und Alte, schwächliche Personen ausgenommen, waren über 4 Meilen entfernt auf der Kirmse. Die elenden Feueranstalten hätten den 2 verbündeten furchtbaren Elementen ohnehin, auch wenn die nötige Mannschaft zur Stelle gewesen wäre, nur eitlen Widerstand leisten können. Es fehlte sogar, denn der Sommer war ungewöhnlich trocken, an Wasser. Unglück, Gefahr, Verwirrung wuchs mit jeder Minute. Ein kleiner Knabe rannte umher und schrie, ach Gott, mein Schwesterlein! Und wenn man ihn fragte, wo ist deine Schwester? So begann er, als ob er jedes klaren Gedankens unfähig, die Frage nicht verstanden hätte, von neuem sein entsetzenerregendes Geschrei. Eine alte Frau musste mit Gewalt gezwungen werden, ihr Haus zu verlassen. Sie jammerte, »Meine Henne! Meine arme, kleine Henne!« Und in der Tat war es rührend anzusehen, wie das Tierchen in dem erstickenden Rauche ängstlich von einer Ecke in die andere flatterte und sich dennoch, weil es in besseren Zeiten gewöhnt sein mugte, die Schwelle nicht zu überschreiten, von seiner Herrin selbst nicht durch die offene Tür ins Freie hinausscheuchen ließ. Anna, mit der Tollkühnheit der Verzweiflung, weinend, schreiend, sich die Brust zerschlagend, dann wieder lachend, stürzte sich in jede Gefahr, rettete, löschte und war allen anderen zugleich Gegenstand des Erstaunens, der Bewunderung und unheimliches Rätsel. Zuletzt, als man in allgemeiner Kleinmütigkeit selbst die Hoffnung aufgab,
dem Feuer, das immer weiter um sich griff und das ganze Dorf mit der Einäscherung bedrohte, Einhalt tun zu können, sah man sie in einem brennenden Hause auf die Knie sinken und mit gerungenen Händen zum Himmel emporstarren. Da rief der Pfarrer: »Um Gottes Willen, rettet das heldenmütige, brave Mädchen, das Dach schießt herunter!« Anna, seine Worte hörend, blökte ihm noch immer auf den Knien liegend mit einer Gebärde des heftigsten Abscheus die Zunge entgegen und lachte ihn wahnsinnig an. In diesem Augenblick erschien Friedrich, der sie nur kaum in der entsetzlichen Todesgefahr erblickte, als er, bleich werdend, wie eine Wand, auf das den Einsturz drohende Haus zustürzte. Sie aber, ihn sogleich gewahrend, sprang erschreckt auf und rief: »Lass, lass, Friedrich, ich bin schuld, dort, dort!« Und mit der Hand auf die Gegend zeigend, wo das Schloss lag, eilte sie, um jegliche Rettung unmöglich zu machen, die schon brennende Leiter, welche zum Boden des Hauses führte, hinauf. Die Leiter, bereits zu stark vom Feuer versehrt, brach unter ihr. Zugleich aber schoss eine Flammenmauer bildend das Strohdach herunter. Man hörte noch einen durch Mark und Bein dringenden Schrei. Dann ward's still. Der Freiherr von Eichenthal kam. So wie Friedrich ihn erblickte, eilte er auf ihn zu und stieß ihn, bevor der Freiherr sich seiner erwehren konnte, mit dem Fuß vor den Leib, dass er rücklings zu Boden schlug. Dann ließ er die Bauern, die sich auf Befehl des Schulzen seiner Person zu bemächtigen suchten, ruhig gewähren. Als der Freiherr am andern Morgen erfuhr, was sich mit Anna begeben hatte, befahl er, ihre Gebeine aus dem Schutt hervorzusuchen und sie auf dem Schindanger zu verscharren. Dies geschah.